Meine Damen und Herren, Sie sind bereits von Herrn Schneider vorgewarnt worden. Ich rede auch ungern direkt vom Manuskript, aber ich glaube, um die Zeit richtig einzuhalten, muss ich also mich wohl etwas abstrakter fassen. Und wenn ich also dann nicht häufig genug ins Publikum hineinschaue und es ist etwas nicht klar mit der Akustik, anderes kann ich kaum noch regeln, ne? Dann sagen Sie mir es bitte. Ist es so gut etwa oder noch lauter? Lauter, gut, okay. Ja. Schrecklich, nicht, dass man das sich eigentlich in der Technik gefallen lassen muss, solche Dinge direkt vor der Nase zu haben. Nun, der Titel zwischen Quantentheorie und transpersonalem Bewusstsein, noch mit einem Untertitel versehen, Gedanken zur Verschiebung der Realitätserfahrung in der sogenannten Wendezeit, das ist natürlich ein Wagnis. Und ich bewege mich da in einer ideologischen Grauzone. Das Ganze wird Ihnen vorkommen wie die Vorführung eines modernen Musikstücks, bei welchem man nie weiß, ob und wie sich Dissonanzen auflösen. Man vernimmt Klanggebilde, bei denen die konsonanten Akkorde keineswegs Lösungen bedeuten, sondern nur Durchgänge sind für neue Verwicklungen. Der Kluge wartet dann immer mit dem Beifall, bis irgendein Experte oder auch ein ganz harmloser mit dem Klatschen anfängt. Damit Sie nun wenigstens wissen, wie Sie sich zu den 10 Sätzen einstellen sollen, will ich angeben, welche Tempi sich der Komponist gedacht hat. Beginnen wir den ersten Satz zur Hierarchie der Begriffe mit einem Andante espressivo. Meine Damen und Herren, alles fließt, sagt Heraklit, und wir alle werden von den weltanschaulichen Strömungen erfasst und mitgenommen. Eine schwache, oberflächliche Strömung wird nur das trockene Blatt bewegen. Wo aber eine starke Unterströmung auftritt, kann auch der Starke nicht widerstehen. New Age und Postmoderne bringen vieles in Bewegung, was vordem an Denkhindernissen aufgestaut war. Es ist sicher gut, wenn etwas in Fluss kommt, aber wir müssen wissen, wohin die Strömung treibt. Der Kongress hat sich mit veränderten Bewusstseinszuständen befasst. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass das, was wir Bewusstsein nennen, keine sehr klare Stellung innerhalb von neu zu definierenden Wirklichkeitsmodellen hat. Das kommt daher, dass moderne Physik mit Relativitätstheorie und Quantentheorie als eine ganz bestimmte Unterströmung wirkt, als ein unwiderstehliches Drängen zu neuen Weltbildern. Auf allen Fahnen steht der Paradigmawechsel. Vorweg möchte ich etwas zu den Begriffen sagen. In Wendezeiten wird häufig übertrieben, damit man auch wirklich gehört wird. So gilt es zum Beispiel heute in weiten Kreisen als ausgemacht, dass das Personale nur ein Zwischenstadium sei. Man nimmt gemäß östlichem Denken an, dass im Verlaufe der Bewusstseinsentwicklung das Ich-Hafte wieder abgebaut werde zugunsten eines universalen Bewusstseins, welches dann auf einem Weltgrund bezogen wird. Richtig ist daran, dass das individuell Hiesige einmal überführt werden muss in eine, sagen wir, verklärte Ganzheit. Aber ich sehe nicht ein, weshalb dieser Endzustand nicht artikuliert sein soll. Artikuliert in dem Sinne, dass die Gesamtheit der Individuen ein Netz bilden, eine dynamische Ganzheit aus personalen Entitäten. Und der Christ würde ergänzen, dass diese personalen Entitäten nach dem Bilde Gottes existieren. Dies bedeutet aber, dass für mich der Begriff Person eine andere Bedeutung hat als vielfach auch in der Psychologie. Noch einmal, unter östlichem Blickwinkel ist das Individuelle nur eine Übergangsstufe, die man bei der Vereinigung mit dem höchsten Brahman übersteigt. Denn im Hinblick auf das abzutragende Karma ist ja das Ich-Hafte Auslöser aller irdischen Beschwernisse. Folglich wird auch der Verstand als Tätigkeit des Ichhaften niedriger eingestuft als jede überbewusste Tätigkeit. In einem abendländischen Mundus intelligibilis hingegen ist es anders. Da sind Vernunft und Geist gekoppelt und das Personale überdauert so allen Wandel. Freilich ist hier ein Geist am Werke, der sich nicht nur analytisch oder synthetisch der Wirklichkeit annimmt, sondern auch alles, was er intuitiv erfährt, denkerisch aufarbeitet. Bei vielen bleibt es wohl bei einer Ahnung, weil erst ein Höherer als der menschliche Geist das Erfahrene auch meistert. Man kann diesen Zugang transrational nennen. Jedenfalls ist er nicht identisch mit dem, was normalerweise als irrational gekennzeichnet wird. Von dieser Perspektive aus gesehen muss man auch das absolute Sein als Geist und Person bezeichnen. Das Problem liegt anderswo. Wir erfahren das Geistige immer durch Vermittlung des Seelischen. Und diese Einbettung des Geistes in die Seele macht es uns schwer, Geist als solchen zu bestimmen. Menschliche Einsicht und Kreativität beruht immer auf einer kombiniert geist-seelischen Struktur. Es ist daher auch irreführend zu sagen, die Individuen seien nur Objekte eines allgemeinen Bewusstseins, denn es ist immer ein Selbst, das sich erfährt. Ich bin es, der ein Bewusstsein hat. Nichts also gegen transpersonale Bewusstseinserweiterung. Sie ist sicher möglich, nur scheint mir der Name irreführend. Denn das Je-Meinige wird ja durch die Erweiterung nicht aufgelöst, sondern nur anders eingebaut. Die Vernetzung im Ganzen wird deutlicher, aber die Knoten im Netz bleiben. Und wenn etwas von meiner Persönlichkeit erlösbar und unsterblich ist, dann kann das nur in einer bewusstseinsartikulierten Vollendung der Welt erfolgen. Im östlichen Denken, so sagte ich, ist die letzte Erfüllung meiner Existenz eine Auflösung meiner Person im Atman. Als Christ würde ich den Sachverhalt etwas anders formulieren. Etwa so: Wenn sich mein Bewusstsein Gott zuwendet, kann es sein, dass der liebende Gott mich anschaut und dass daraufhin nicht mehr ich lebe, sondern Gott in mir. Meine Damen und Herren, dergleichen ist christliches Gedankengut seit fast 2000 Jahren und nichts Neues. Einigen wir uns mit Ken Wilber, der hier für viele stehen mag, wie er den heiligen Bonaventura, den Wilber ausdrücklich heranzieht. Nach Bonaventura gibt es drei Weisen des Erkennens. Raum, Zeit und Materie werden mit dem Auge des Fleisches erkannt. Philosophie und Logik benutzen das Auge der Vernunft, während das Auge der Kontemplation die transzendente Wirklichkeit als solche avisiert. Wenn wir diese Stufenleiter als den Übergang von diesseitiger zu gottnäherer Existenz ansehen, dann mögen die Begriffe heißen, wie sie wollen. Nun also zur Sache. Es geht einerseits um die Hinterfragung von Physiktheorien in Hinblick auf Realität und Bewusstsein, und es geht andererseits darum, wie wohl die Psychologen solche Koppelung von Realität und Bewusstsein in ihr eigenes Fachverständnis einbauen. Ich komme also jetzt, wenn Sie die Kurzübersicht in dem Programm nachlesen, zu Punkt 2. Allegro animato, die zwei Säulen der modernen Physik. Sie heißen Relativitätstheorie und Quantentheorie. Die erste zeigt, dass unser Raum-Zeit-Vorstellungen korrigiert werden müssen. Es gibt so etwas wie die Elastizität der Zeit, gekoppelt mit den Eigenschaften des Raumes. Paradoxe ergeben sich für die Gleichzeitigkeit, womit also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft relativiert werden. Außerdem resultiert eine maximale Lichtgeschwindigkeit, die auch eine Obergrenze für Signalübermittlung liefert. Die Probleme werden als Lokalität oder Separabilität besprochen, weil es nicht möglich ist, dass verschiedene Bereiche des Universums schneller als mit Lichtgeschwindigkeit miteinander in Verbindung treten. Die von Einstein in der allgemeinen Relativitätstheorie ausgesprochenen weiteren Konsequenzen bei den Wechselbeziehungen zwischen Gravitation, Materie und Raumzeit machen dem Laien noch mehr Kopfzerbrechen. Dennoch haben sie das Selbstverständnis des Menschen weniger erschüttert als die Konsequenzen, die von der zweiten Säule moderner Physik, also der Quantentheorie, ausgehen. Ihre Paradoxien mischen sich mit jenen der Relativitätstheorien. Bei der Quantentheorie geht es ja nicht einfach um das Diskrete des materiellen Aufbaus im Bereich des Atomaren und Subatomaren, sondern um die dabei offensichtlich gewordene Untrennbarkeit von Beobachter und Beobachtetem. Es geht um die Teilhabe des Beobachters an der Erzeugung der Wirklichkeit. Für einen Positivisten heißt das freilich zunächst nur Folgendes: Wir wissen zwar, wie man ein Quantenereignis rechnerisch erfassen kann, haben aber keinen Einblick in das Realsein des Angesprochenen. Wir können nur sagen, dass sich die der Rechnung zugrunde liegende Theorie nicht mit einer klassischen Wirklichkeitsvorstellung verträgt, wie sie Einstein noch erhoffte. Nicht-Positivisten haben daher gemeint, um Einsteins philosophischem Anliegen, einer vorgegebenen objektiven Welt zu retten, müsse man Einsteins eigene Relativitätstheorie umbauen. Andere Forscher wiederum versuchen, das Quantengeschehen dadurch für ein traditionelles Wirklichkeitsverständnis verträglich zu machen, dass man sogenannte verborgene Variablen postuliert. Hierzu gibt es mehrere Versuche, die sie aber keineswegs miteinander vertragen. So entspricht David Bohms Heranziehung eines Quantenpotentials keineswegs der Vorstellung von Mehrfachwelten, wie sie Everett annimmt. Letzterer meint, man könne widersprüchliche Ereignisweisen dadurch harmonisieren, dass man sie auf verschiedene Welten aufteilt. Und schließlich hat man die Untrennbarkeit von Beobachter und Beobachtetem so interpretiert, dass, wie Wigner meint, das Bewusstsein des Subjektes an der Objektrealität mitwirkt. Allen diesen weitreichenden Konsequenzen liegt das Problem zugrunde, wie es beim Jungschen Doppelspaltexperiment demonstriert werden kann. Man lasse Licht durch zwei Spalte hindurchtreten, Licht pflanzt sich gemäß den Maxwellschen Gesetzen als elektromagnetische, transversal schwingende Welle fort. Nach Durchgang durch die beiden Spalte überlagern sich die Wellenanteile, es entstehen Interferenzfiguren. Licht lässt sich aber auch als Teilchenemission von Photonen beschreiben. Was passiert nun, wenn Licht so schwach dosiert wird, dass jeweils nur ein Lichtquant nach dem anderen auf dem Wege ist und Richtung Doppelspalt vorankommt? Als Teilchen kann es ja nur durch eines der Spalte gehen, dennoch ist der Effekt so, als ob es auch vom anderen Spalt weiß. Das liefert nun eine Lawine von Fragen, die zwar formal durch die sogenannte Komplementarität von Welle und Korpuskel beantwortet wird. Fragen, die aber zugleich deutlich machen, dass sich unsere klassische Realitätsvorstellung nicht halten lässt, es sei denn, man führe eben die schon genannten verborgenen Variablen ein. Und das geht den Physikern gegen den Strich. In der Formulierung des sogenannten EPR-Experimentes, das ist ein Gedankenexperiment, ausgedacht von Einstein, Podolsky und Rosen, kommt man zum Beispiel zu der Aussage, dass Teilchen aus einer Emissionsquelle auch dann, wenn sie schon beliebig weit voneinander getrennt sind, so tun, als könnten sie sich simultan, unabhängig von einer Signalgeschwindigkeit, verständigen. Die Teilchen wissen gleichsam durch geheime Verabredung, wie sie auf eine nun erfolgende Beobachtung, Messung, einander zugeordnet zu reagieren haben. Ich eile zu Punkt 3. Poco andante e sostenuto. Erkenntnistheoretische Konsequenzen der Quantentheorie. Von den fachüberschreitenden Folgen der Quantenphysik erfährt der Außenstehende am besten, wenn er den Fachleuten beim Dialog auf den Mund sieht oder aber, wenn er in der Lage ist, zwischen den Zeilen zu lesen. Eine gute Gelegenheit hierzu bot die Radiosendung am britischen Rundfunk über die Geheimnisse der Quantenphysik. Der deutsche Text hierzu erschien 1988, 2 Jahre nach der Sendung, unter dem Titel »Der Geist im Atom«. Ich möchte bemerken, dass ich auch viele andere Autoren zitieren werde, teils aus diesem Werk, teils aus anderen. Das mag man dann bei der Publikation nachlesen, die alle Sachen, die ich hier abkürze, dann etwas genauer und sachlicher enthält. Worum geht es? 1930 wurde in Kopenhagen, wo Niels Bohr lehrte, die offiziöse Interpretation der Quantentheorie aus der Taufe gehoben und in den folgenden Jahren von Niels Bohr gegen alle Einwände glänzend verteidigt. Diese Interpretation ist sozusagen die Minimalabsprache nahe einer positivistischen Resignation in dem Sinne, dass man dort besser schweigt, wo man nichts weiß. David Bohm, ein Kritiker dieser Konvention, formuliert das so: Die Quantenmechanik ist ein Rechenmodell, mit dessen Hilfe wir statistische Ergebnisse vorhersagen können. Aber sie erhält keine Erklärung. Und Bohr hat immer hervorgehoben, dass es keine, wie immer auch geartete Erklärung gibt. Die Quantenmechanik sagt, dass die Natur nicht zu verstehen ist. Es sei denn im Rahmen eines Rechenverfahrens. Soweit Bohm. Ich wiederhole, man konstatiert das Ereignis durch die Messung und stellt fest, dass die Voraussage bestätigt wird. Diese Rekonstruktion des Zusammenkommens ist keine Erklärung, da dem Ergebnis kein realistisches Modell zugrunde gelegt wird. Normalerweise ist der Beobachter wie ein Richter, der vom Taterfolg auf den Tathergang schließt. Aber nach Bohr hatte der Täter Natur gar keine Absicht. Im Grunde wurde erst durch die Justiz, sprich Messung, die Tat erzeugt. Aber nun, nachdem die Tat wirklich geworden ist, wird dem Täter gleichsam nachträglich das Karma zugeschrieben, welches die Tat gebar. John Wheeler drückt das so aus: Solange die Vergangenheit nicht festgehalten ist, ist sie nicht wirklich Vergangenheit. Oder anders gesagt, solange sie nicht in der Gegenwart registriert ist, hat die Vergangenheit keine Bedeutung oder keine Existenz. Zitat Ende. Hier wird also unmittelbar deutlich, dass die physikalische Theorie ein bestimmtes Naturverständnis mit allen erkenntnistheoretischen Problemen nach sich zieht. Der unbefangene Weltbürger ist davon überzeugt, dass Wirklichkeit auch ohne ihn existiert, ja gegen ihn existieren kann, wie es zum Beispiel eine Naturkatastrophe zeigt. Er wird im Allgemeinen auch glauben, dass des Gedankens Schnelle in Wahrheit eine zeitlose Angelegenheit ist. Was ich jetzt denke, ist ab sofort und überall da, nur kann man es nicht erfahren. Ganz anders aber sieht es aus, wenn die Wirklichkeit so ist, wie sie uns Relativitätstheorie und Quantentheorie zumuten. Die Natur als Maya, als Schein und von uns induziert, das ist ja auch indisches Gedankengut. In westlicher Verpackung lautet die Frage dann so: Wenn unsere experimentelle Zuwendung an der Konstitution der Wirklichkeit beteiligt ist, welches ist dann das entscheidende Moment der Beteiligung? Wie beschaffen muss der Beobachter, Teilhaber sein, damit Wirklichkeit zustande kommt? Nach manchen ist es das Bewusstsein des Beobachters. Aber auch wenn man davon absieht, bleibt die Sache dunkel. Der kritische John Bell vom Genfer CERN, bekannt durch sein Ungleichungstheorem 64, meint dazu Folgendes. Die Probleme der Messung und des Beobachters bestehen in der Frage, wo die Messung anfängt und aufhört. Nehmen Sie meine Brille als Beispiel. Ich nehme sie jetzt ab, aber wie weit muss ich sie von mir entfernen, damit sie Teil der objektiven Welt wird und nicht mehr der subjektiven Welt des Beobachters angehört? Probleme dieser Art lauern überall, angefangen bei der Retina über den Sehnerv bis ins Gehirn. Wenn Physiker sagen, Physik beschäftige sich mit Ergebnissen von Beobachtungen, da bleibt davon genau gesehen keine klare Aussage übrig. Bell verstärkt diese Aussage dann noch wie folgt. Diese Fragen sind überhaupt nicht geklärt und das Experiment von Aspect und die EPR-Korrelation, das war dieses Gedankenexperiment, tragen nicht zu ihrer Lösung bei, sondern erschweren sie noch. Nachdem man also zur Einsteinschen Ansicht, dass sich hinter der Welt der Quanten die vertraute Welt der klassischen Physik verbirgt, nicht mehr zurückkehren kann, befinden wir uns nach Bell in einem fatalen Dilemma. Bell, ein theoretischer Physiker, wörtlich. Es verlangt von uns einen grundsätzlichen Wandel unserer Vorstellungen von der Wirklichkeit. Die einfachste Lösung wäre, zu einer Art von Realität zurückzukehren, wie sie vor Einstein existierte, als Männer wie Lorentz und Poincaré einen Äther postulierten, ein beliebiges Bezugssystem, der als Ursache dafür herhalten musste, dass sich die Messgeräte durch Bewegung verformten und somit keine Bewegung feststellen konnten. Es lässt sich schon eine Konstruktion dieser Art denken, die einem ganz gelegen käme, und in dieser Konstruktion bewegen sich die Dinge schneller als das Licht. Denn hinter der scheinbaren Lorentz-Invarianz der Ereignisse verbirgt sie eine tiefere, die nicht Lorentz-invariant ist. Letzterer Satz für die Physiker, aber der Sinn der Sache ist wohl den anderen auch klar. Das ist also die Meinung eines sehr kritischen Mannes, Bell, vom CERN in Genf. Wie man aus der Geschichte der Physik weiß, hat man den nicht beobachtbaren Äther fallen gelassen. Und die Theorie wurde eleganter. Dass man sich damit andere Probleme aufhalste, merkte man erst nach und nach. Daher also ist Bell der Meinung, bei den EPR-Experimenten könnte sich hinter den Kulissen etwas mit mehr als Lichtgeschwindigkeit bewegen. Deswegen denkt Bell an eine wirkliche Kausalkette, die durch den Äther definiert ist. Bell fährt fort. Das Geheimnisvolle dabei ist nun, dass dieser Äther, wie bei Lorentz und Poincaré, nicht beobachtet werden kann. Als ob sich die Dinge dahingehend verschworen hätten, hinter den Kulissen aktiv zu sein und nicht auf offener Bühne. Ich gebe zu, das ist höchst unangenehm. Bell würde also, und das ist bemerkenswert, lieber einen Grundpfeiler der Relativitätstheorie opfern, als den Begriff einer objektiven Wirklichkeit fallen lassen. Denn, so Bell wörtlich, man möchte sagen können, dass die Welt da ist, auch wenn sie nicht beobachtet wird. Und wenig später, die Quantentheorie ist ein Notbehelf. Sie erklärt die Dinge ja nicht wirklich. Die Väter der Quantenmechanik brüsten sich eher damit, den Anspruch einer Erklärung aufgegeben zu haben. Sie weigerten sich, hinter die Phänomene zu schauen und sahen das als Preis an, um mit der Natur zu Rande zu kommen. Auch Bell weiß nicht, wie der Notbehelf überwunden werden kann. Aber er meint, die Lösung käme vielleicht durch die Hintertür von jemandem also, der sich nicht so irreversibel in die jetzige Situation der Quantentheorie verbissen hat. Der nächste Punkt ist die Suche nach der echten Erklärung.
Andantino con moto. Ehe wir nach dem von Bell zitierten rettenden Hintertürchen Ausschau halten, wollen wir einmal sehen, was uns die Physiker heute schon anbieten können. Da ist zum Beispiel David Bohms Vorstellung, unsere Welt könne holographisch interpretiert werden. Demnach wäre in jedem Teil schon das Ganze und es müsse sich die implikative Ordnung zu einer explikativen Wirklichkeit entwickeln. Wie Sie wissen, bilden sich Hologramme bei bestimmt gearteten Überlagerungen von Wellen. Bei dieser Art Speicherung enthält jede Stelle des Interferenzmusters etwas vom Gesamten des Bildes, sodass man schon aus einem Bruchstück des Gesamten das ganze Bild reproduzieren kann. Je größer das Bruchstück, umso besser die Reproduktion. Ich hoffe, Sie haben mal ein Hologramm gesehen. Optische Hologramme sind ja sehr eindrücklich. Sie entstehen bei der Rückübersetzung der gegebenen Phasenanordnung in das dem Auge sichtbare Bild. Und das gibt also fast gespenstische Eindrücke. Denn das holographisch aufgenommene Objekt lässt sich frei in den Raum projizieren. Man kann es umschreiten, man kann durch es hindurchgehen, von allen Seiten besichtigen. Da hat mich einmal besonders beeindruckt ein holographisch fixierter Handlungsablauf. Da geht man also auf eine Dame zu, die als Sekretärin arbeitet, nähert man sich ihr, so wendet sie sich den Kopf zu, lächelt einem an und wenn man weiter auf sie zukommt, dann nimmt sie die Brille ab, folgt einem mit den Augen und erst wenn man an ihr vorbeigeht, dann wendet sie den Kopf wieder zurück, setzt die Brille auf und arbeitet in ihrem Aktenstoß. Erst wenn man sich dann wieder selbst rückwärts bewegt und dabei bemerkt, wie die zum Fassen nahe sympathische Person ihre Mimik im Gegensinne wiederholt, wird einem klar, dass man das Erlebnis eines dreidimensionalen, bewegten Artefaktes unterlegen ist. Wie wäre es also, wenn sich der Zustand der Welt als eine durch holographische Interferenzmuster verschlüsselte Wirklichkeit verstehen ließe? Könnte man dann nicht die Bilder der Welt gleichsam durch Abruf aus dem Speicher manifest machen? Durch die Physik sind wir ja ohnehin schon an Wellen und Wellenfunktionen, an Zustandsgleichungen und Felder aller Art gewöhnt. Wäre da nicht ein holographisches Weltverständnis zumindest eine nützliche Analogie? Das umso mehr, als man auch für das Gehirn eine holographische Funktionsweise diskutiert. Und der Kreis schließt sich, wenn wir daran denken, dass die quantenphysikalische Wirklichkeit erst dadurch manifest werden soll, dass sich ein Gehirn Träger des Ereignisses bewusst annimmt. Das Modell wäre zudem ein Kompromiss zwischen Altem und Neuem. Es basiert auf Strukturen, die unabhängig vom Beobachter sind. Und es lässt gleichwohl die Spielregeln der Quantenprozesse gelten. Einsteins konservative Sicht wäre teilweise rehabilitiert. In der Tat platziert sich David Bohm, was das Realitätsverständnis betrifft, zwischen Einstein und Bohr. Er will wissen, was tatsächlich ist. Das heißt, wie es in der Fachsprache heißt, was als selbstreferenter Prozess wirklich geschieht. Sein Mitarbeiter Basil Hayley formuliert das so: Wir müssen versuchen, ein Modell zu entwickeln, mit dem wir unsere intuitiven Vorstellungen von der physikalischen Realität untermauern können. Das von Bohm entwickelte Modell stammt ursprünglich von de Broglie und zielt auf Ontologien, man beachte das Wort, auf Ontologien, die uns die Möglichkeit geben, einem Teilchen einen genauen Ort und einen genauen Impuls zuzuschreiben, auch wenn sie dem Beobachter unbekannt bleiben. Bohm und Hayley versuchen das mit dem sogenannten Quantenpotenzial. Ich zitiere wörtlich: Wir stellen uns ein Teilchen vor, das einen genauen Impuls und einen genauen Ort hat. Dann bilden wir die Wellenfunktion, aber wir betrachten sie jetzt nicht als Instrument, um Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Wir behandeln sie vielmehr als ein reales Feld, etwa so wie ein elektromagnetisches Feld. Das Feld kann jetzt das Verhalten dieses und anderer Teilchen beeinflussen. Technisch wird das durch eine Bewegungsgleichung beschrieben, die sich von den Schrödingerschen Gleichungen ableitet. Sie enthält Aussage über ein zusätzliches Potenzial, das wir das Quantenpotenzial nennen, weil es das klassische Verhalten der Teilchen in dem Sinne verändert, dass Ergebnisse zustande kommen, die mit der Quantenmechanik übereinstimmen. Bohms Quantenwelle, wie er sagt, eine aktive Information in einem universalen Feld, ist in der Tat der Versuch einer echten Erklärung, wenn auch nicht einfach. Nach Bohm haben wir uns die Natur zu simpel vorgestellt. Es sei eben viel komplizierter und in ihren Finessen ähnle sie dem Geistigen. Wenn ich an Bells Äußerung denke, wonach sich die Dinge verschworen haben, nur hinter den Kulissen aktiv zu sein, möchte ich statt für geistig lieber für hinterlistig plädieren. Wie dem auch sei, angesichts solcher Komplikationen wundert es nicht, dass auch andere Versuche, den Paradoxien beizukommen, nicht einfach sind. So beispielsweise eben die Mehrweltentheorie von Everett. Erinnern wir uns an den Doppelspaltversuch von Jung, wo man die Emission so einstellen kann, dass jeweils nur ein Photon auf die Reise geht, während sich die dem Photon zugeordnete Welle durch beide Öffnungen begibt. Die verbotene Frage nach dem effektiven Weg des betreffenden Photons lässt sich nun so lösen, dass man den korpuskularen Durchgang durch das eine Loch in der einen Welt, den Durchgang durch das andere Loch in einer zweiten Welt stattfinden lässt. Am Ende wird uns die Wellenfunktion darüber informieren, dass beide Wellen wieder verschmolzen sind. Everett hat 1957 eine solche Mehrweltentheorie vorgeschlagen und David Deutsch, der sie weiter ausbaute, versichert uns, dass es sich hier nicht um eine gedankliche Konstruktion handle, sondern um eine Beschreibung der Realität, also um eine ontische Aussage. Auf die Bemerkung der Befrager, die Theorie der Mehrfachwelten sei ja zwar sparsam in Grundannahmen, aber doch verschwenderisch im Umgang mit Welten. Die beantwortet also Deutsch, es sei eine viel ausgefallenere Schlussfolgerung zu behaupten, etwas existiere nicht, solange es nicht beobachtet wird. Damit kommen wir zu einer weiteren Gruppe von Physikern. Sie probieren eine Weltdeutung durch Einbeziehung des Beobachterbewusstseins. Dieses Bewusstsein sei bei der Konstituierung der Wirklichkeit ausschlaggebend. Ich möchte, meine Damen und Herren, an dieser Stelle noch einmal betonen, dass alle diese Deutungen von Spezialisten ihres Faches stammen. Und man wird verstehen, dass angesichts so diametraler Meinungen der harmlose Interpret seine Schwierigkeiten hat, den Problemen gerecht zu werden. Je nachdem, wo wir hinschauen, schütteln die anderen den Kopf. So beispielsweise Bohm, Bell und Hayley, wenn ihr Kollege Eugen Wigner dem Bewusstsein eine zentrale Rolle einräumt. Für Deutsch liegt hier eine mystische Annahme vor. Diese Bemerkung wird allerdings einen Philosophen nicht abschrecken, sich weiter zu erkundigen. Versetzen wir uns also noch ein wenig in die Gedankenwelt der Quantentheoretiker. So äußert sich zum Beispiel Davies in einem anderen Buch an anderer Stelle zur albtraumhaften Welt der Quanten. Wie folgt. Unbestimmtheit ist die fundamentale Aussage der Quantentheorie. Und so zerfließt die konkrete Materie des täglich Erfahrenen in einen Mahlstrom ungenauer Geisterbilder. Das Elektron, das die Kathodenstrahlröhre verlässt, befindet sich in einer Art Zwischenwelt, in der es durch ganze Scharen schattenhafter Doppelgänger verkörpert wird. Jeder von ihnen sucht sich seinen eigenen Weg zum Bildschirm, obwohl nur ein einziges Elektron tatsächlich dort erscheint. Erst die Beobachtung konkretisiert also Wirklichkeit. Ohne Beobachtung ist das Atom geisterhaft. Wirklichkeit, so könnte man sagen, wird erst durch Beobachtung ausgelöst. Und so kann Davies, indem er sich auf Wheeler bezieht, fortfahren. Die genaue Art der Wirklichkeit muss auf die Beteiligung eines bewussten Beobachters warten. Auf diese Weise lässt sich der Geist des Beobachters für die rückwirkende Schaffung der Wirklichkeit verantwortlich machen, sogar einer solchen, die existierte, bevor es Menschen gab. Rückwirkende Verursachung. Davies bildet dazu ein auf Wheeler zurückgehendes symbolisches Bild ab, eine Skizze, die das Universum als ein sich selbst beobachtendes System zeigt. Solange das Universum sich selbst beobachtet, mag man ja zufrieden sein. Anders, wenn erst ein individueller Beobachter die latente Existenz des Universums beendet. Gäbe es nämlich keinen, so ich zitiere Davies, könne man das Universum als in einem Zustand der Unentschiedenheit oder kosmischen Schizophrenie verharrend ansehen. Es würde als bloße Ansammlung geisterhafter Schattenbilder dahin vegetieren, eine vielfältige Überlagerung voneinander überlappenden alternativen Realitäten, von denen keine die wirkliche Realität ist. Damit sind wir schon mitten im Gedankenkreis von Eugen Wigner. Davies und Braun haben das angesichts der Bell'schen Bedenken über die prinzipielle Mehrdeutigkeit der Quantentheorie so formuliert. Eugen Wigner hat allerdings behauptet, er könne eine eindeutige Trennung zwischen dem Beobachter und dem Beobachteten vornehmen, indem er das Bewusstsein berücksichtigt, dass eine völlig getrennte, wenn auch mit der Welt in Verbindung stehende Einheit sei. Und er meint, der Eintritt in das Bewusstsein des Beobachters sei die Schnittstelle, durch die sich die Paradoxien lösen ließen. Damit weist er der Vorstellung eines nichtmateriellen Geistes eine wichtige Rolle in der physikalischen Realität zu. Ich komme zu 5. Zwischenspiel Schaum aus Nichts, Conbriot. Hier möchte ich Sie durch einige Texte vorbereiten auf das, was uns hernach der Physiker Sarfatti zumutet. Unter dem Titel Nichts bespricht Gardner einen Autor der Jahrhundertwende, der die Welt einmal umgekehrt konstruiert hat. Ich zitiere. Osborne Reynolds, ein im Jahre 1912 verstorbener britischer Ingenieur, erfand eine sorgfältig ausgearbeitete Theorie, nach der die Materie aus Mikropartikeln von Nichts besteht, die sich wie Blasen in der Flüssigkeit durch den Äther bewegen. Reynolds umgekehrte Idee ist nicht so verrückt, wie sie sich anhört. Dirac betrachtete in seiner bekannten Theorie, die die Existenz von Antimaterie vorhersagte, die Positronen als ein Loch in einem Kontinuum von negativer Ladung. Wenn ein Elektron und ein Positron kollidieren, fällt das Elektron in das Positronenloch und beide Partikel verschwinden. Gardner weiter. Die alte Vorstellung von den stehenden Äther wurde von den Physikern aufgegeben, aber an ihre Stelle ist nicht das Nichts getreten. Der neue Äther besteht aus dem metrischen Feld, das für die Grundkräfte der Natur, vielleicht auch für die Partikel verantwortlich ist. Wheeler schlägt einen Träger vor, der Überraum genannt wird und aus unendlich vielen Dimensionen besteht. Gelegentlich verwickelt sich ein Teil davon auf so spezielle Weise, dass es explodiert, wodurch ein Universum von 3 Raumdimensionen entsteht, ein Universum, in dem die Zeit sich ändert, das seine eigenen Gesetze hat und in dem der Körper zu kleinen Knoten verknüpft wird, die wir Materie nennen. Auf der Mikroebene geben Quantenfluktuationen eine schaumartigen Struktur Raum, in der Mikrolöcher Raum mit zusätzlichen Eigenschaften schaffen. Und im Anschluss an die famosen Löcher noch eine Referenz. Im Zusammenhang mit der Entstehung des Kosmos erläutert Davies eine Skizze, die ein aus einem Punkt heraus explodierendes ballonartiges Monstrum zeigt. Der Punkt, aus dem das monströse Universum explodiert, ist eine Singularität. Singularitäten sind Sonderbereiche in der materiellen Raumzeit, wie sie bei starker Schwerkraftwirkung geradezu unvermeidlich sind. Ich sehe, dass ich mit der Zeit etwas in Verzug bin, und wollte unter 8 dann vielleicht doch etwas runter. Die Zeit ist gleich. Ja, ich weiß nicht, ob man das den Leuten zumuten darf. Ich probiere es. Gut. Also das wäre jetzt Punkt 6. Weltbild Euphorien, sforzando molto animato. Meine Damen und Herren, welche fantastische Landschaft sich auftut, wenn man alle Öffnungen aufreißt, um auf diese Art und Weise das schon beschworene richtige Hintertürchen zu erwischen, zeigt Jack Sarfattis Gedanken. Das war ein Assistent von Bohm, den aber Bohm hinterher dann nicht mehr sehen wollte. Präpariert von Bob Tobin, einem Apostel des Weltbewusstseins. In diesem Buch betitelt Raumzeit und erweitertes Bewusstsein wird mit kindlicher Freude und eben solchen Komikskizzen verkündet, was uns endlich befreit. Ich würde das Buch zur Seite legen, wenn nicht hinter Tobins Worten ein theoretischer Physiker das Material liefert, eben Sarfatti, der dann das auch in einem wissenschaftlichen Teil erläutert. Im Vorwort steht: Die gegenseitige Durchdringung der Universen hat begonnen. Bewusstsein ist das Allumfassende. Wir sind zur Erkenntnis gekommen, dass Bewusstsein und Energie eins ist, dass unsere alltägliche Wahrnehmung der Wirklichkeit eine Zusammensetzung unendlich vieler Universen ist, in denen wir gleichzeitig existieren. Das, was uns als uns selbst wir wahrnehmen, ist nur die örtlich und zeitlich begrenzte Projektion aus der Gesamtheit unseres wahren Selbst. Die wissenschaftliche Welt platzt vor neuen Theorien über andere Raumzeitmöglichkeiten, über fundamentale Energien, selbstorganisierende Biogravitationsfelder, über den Zusammenhang zwischen Bewusstsein und Schwerkraft und über Bewusstsein als die fehlende Größe bei der Strukturierung der Materie. Dann folgen also eine Menge Skizzen. Ich muss doch, glaube ich, etwas kürzen, sonst kommen wir nicht weiter. Aber ein Satz wie etwa die gleichen Löcher, der gleiche Prozess, der schwarze Löcher bildet, bildet auch weiße Löcher. Antimaterie ist Materie mit umgekehrtem Zeitfluss. Subnukleare Teilchen sind nur kleine Wellen auf dem turbulenten Meer des Raumes, und zwar bestehend aus einem Aggregat von mini-schwarzen und mini-weißen Löchern. Alle Ereignisse existieren gleichzeitig. Die Wurmlöcher im großen Quantenschaum können jedes Ereignis mit jedem anderen Ereignis verbinden. Gedanken reisen schneller als das Licht. Damit sind auch paranormale Phänomene etwas ganz Normales. Das Bewusstsein kann Energie, Materiefelder beeinflussen und so weiter. Psychokinese und so weiter. Ebenso wird via Biogravitationsfelder die Raumkrümmung geändert. Ein Lichtstrahl wird entsprechend sich krümmen. Infolge der Singularitäten des Quantenschaums lässt sich jede beliebige Energiemenge absorbieren oder ausstrahlen, sodass Materialisationen und Dematerialisationen möglich sind, ohne dass es dem Energieerhaltungssatz widerspricht. Und schließlich Wiedergeburten aus der Vergangenheit und Wiedergeburten aus der Zukunft sind nur Mittel, womit wir mit uns selbst reden. Es gibt keinen Tod, nur eine Änderung der kosmischen Adresse. Ich hoffe, dass meine Zuhörer nicht ungeduldig geworden sind. Nur eine Nuance nüchterner oder besser abgetarnt finden sich heute solche Weltbilder in zahlreichen Publikationen. Es ist schon so, dass die geistreichen und zum Teil selbstironisch gemeinten Analogien der Experten fließend übergehen in unkritische Poesie der Jünger. Das muss man sich einmal bewusst machen. Und wer sich etwas üben will, der möge dann in diesem Buch die wissenschaftlichen Kommentare von Sarfatti nachlesen. Wohin sind wir gelangt? Auch wenn wir uns wieder auf Nüchternheit reduzieren, die Sache bleibt verwirrend genug. Und es wird nicht besser, wenn man sich umhört. Was soll der Laie sagen, wenn ausgerechnet ein Mathematiker, der sich mit der Physik des Gehirns befasst, entsetzt ist über die Neigung zu östlichen Mystizismen und meint, Mehrfachwelten lieferten nicht Informationen, sondern eher Halluzinationen, so Taylor. Und nach dem gleichen Autor spielt weder das Bewusstsein eine entscheidende Rolle, noch liefert die Quantenmechanik einen Schlüssel für Paranormales. Dafür aber hätten wir in der Quantenfeldtheorie eine ganz neue Trickkiste zur Verfügung. Was also letztlich bleibt, ist ein allgemeiner Konsens in der Mentalität. Aber die hat Werner Heisenberg schon lange formuliert. Ich zitiere: Die übliche Teilung der Welt in Subjekt und Objekt, Innenwelt und Außenwelt, Körper und Geist ist nicht mehr angemessen. Ich verlasse mit einem Seufzer die der Materie zugewandte Seite des Realitätsproblems und versuche nun bei Gehirn und Bewusstsein etwas mehr vom Immateriellen her zu argumentieren. Allegretto e dolce. Die Grundannahme, dass sich bei biologischer Entwicklung entsprechend der Organisationshöhe auch ein angemessenes Bewusstsein entwickle, wird von Bohm wie folgt formuliert. Ich denke, Bewusstsein ist ein Teil des Ganzen. Da ist zunächst einmal das Ganze der Natur, innerhalb dessen wir ebenfalls existieren. Das Ganze steckt in jedem Teil und das Bewusstsein gehört ebenfalls zu dieser Natur. Wir können sagen, Bewusstsein ist ein materieller Prozess, wenn wir ausdrücken wollen, dass Bewusstsein denken, fühlen, verlangen, wollen und dergleichen bedeutet. Weiter weg vom Materiellen führt uns der bekannte Physiker Erwin Schrödinger, wenn er den Weg für eine künftige Verschmelzung des Identitätsprinzips mit unserem eigenen naturwissenschaftlichen Weltbild. Worum geht es Schrödinger? Er will die Vereinigung aller Bewusstseine in eines. Die Vielheit ist bloßer Schein. In Wahrheit gibt es nur ein Bewusstsein. Das ist die Lehre der Upanishad. Für Schrödinger ist das Bewusstsein mehr oder weniger synonym mit dem Geistigen. Wenn Schrödinger nun im Namen des Identitätsprinzips die Dualität von Mind und Matter zugunsten eines seelischen Sensoriums abschaffen will, wird er dann dem Geist gerecht? Ist der Geist nicht mehr als Bewusstsein? Meine Damen und Herren, Sie sehen am Beispiel von Bohm und Schrödinger, wie schlecht sich im turbulenten Grenzbereich geradeaus schwimmen lässt. Vielleicht werden wir klüger, wenn wir uns mit der Rolle des Gehirns befassen. Dort hat man einerseits Zuständigkeitsbereiche der Funktion festgestellt, aber ebenso auch, dass das Gesamthirn eine Kohärenz bewahrt, sodass Teilbereiche in gewissem Sinne das Ganze vertreten können. Der Neurologe Karl Pribram, an sich müsste er Pribram heißen, hat daraus geschlossen, dass das Gehirn in manchem wie ein Hologramm funktioniere. Wie ja eben gehört, sind Hologramme dadurch gekennzeichnet, dass man aus einem Teilbereich das Ganze reproduzieren kann. Wenn nun das Gehirn holographische Züge hat, könnte es doch sein, dass es selber nur Teilbereich eines größeren Ganzen ist. Schließlich könnte dieses Ganze dann das Universum sein. Und schon am Anfang verwiesen wir auf die im Kreise laufende Interpretation. Wenn nämlich ein quantenphysikalisches Ereignis erst durch die von einem Gehirnträger gemachte Beobachtung seine volle Wirklichkeit erhalten soll, dann liegt es doch nahe, dem Bewusstsein eine Schlüsselrolle zuzuschreiben. Ich wiederhole, wenn die Beobachtung als ein vom Bewusstsein begleiteter Akt Folgen hat für das Wirklichsein, dann müsste die Gesamtheit des Universums letztlich eine Bewusstseinswelt sein. Erinnern wir uns an die Idee bei der Weltbild-Euphorie. Die Wurzeln stecken doch sehr tief im physikalisch-gedanklichen Erdreich. Zurück zu Gehirn- und Informationstheorie. Es scheint, dass nach Pribrams Entdeckung besonders die Psychologen glauben, in der holographischen Weltsicht ein neues Paradigma gefunden zu haben. Das ergibt sich zum Beispiel aus Äußerungen wie von John Battista. Demnach wäre das gesamte Informationspotenzial des Universums holographisch im Spektrum der Frequenzmuster verschlüsselt. Muster, die uns ständig bombardieren. Ruhestellung im Gehirn erlaubt es, sie auf die Muster einzustimmen. Und das Individuum erfährt einen Zustand des Einsseins mit dem Bewusstsein des ganzen Universums. Zitat Ende. So einfach ist das also. Und dazu passt auch die Mitteilung, dass bei solchen transpersonalen Zuständen aus dem EEG-Befunden eine Synchronisierung des gesamten zerebralen Kortex resultiere. Auf welcher Stufe sind nun solche Äußerungen anzusiedeln? Es steckt jeweils ein ganzes Weltbild dahinter. Hören wir noch einmal Battista. Nach ihm ist zur Überwindung des mechanistischen Weltbildes à la Newton sind zur Überwindung zwei holistische Modelle entstanden. Das newtonsche Weltbild arbeitete mit Begriffen wie Energie, Kraft, Antrieb, Masse, Determiniertheit. Demgegenüber haben die holistischen Modelle andere Basisbegriffe. Da ist einmal die analytische Sicht, entsprechend dem digital arbeitenden Computer, mit Begriffen wie Informationstheorie, Ungewissheit, Organisation, Wahrscheinlichkeit und Entropie. Sondern die holographische Sicht, welche, wie Batista sagt, die interdependente, parallele und gleichzeitige Verarbeitung von Informationen berücksichtigt. Nach Batista wird erst das letztgenannte Modell dem Phänomen gerecht, wie zum Beispiel der inneren Vernetzung des Universums im Quantenbereich, der panoramahaften Natur des Wahrnehmens, der Existenz von transpersonalen Zuständen der Bewusstheit. Wie man sieht, meine Damen und Herren, sind alle Weltmodelle Zwitter. Sie beginnen mit einer Theorie naturwissenschaftlichen Charakters und sprengen diese Immanenz, um in eine metaphysische Theorie überzugehen. Um das zu bekräftigen, noch ein Zitat von Ken Wilber. Sollte das Gehirn wie ein Hologramm funktionieren, dann könnte es Zugang zu einem größeren Ganzen haben, einem Feld oder einem holistischen Frequenzbereich, der die Grenze von Zeit und Raum transzendiert. Und dieser Bereich scheint genau derselbe Bereich transzendentaler Einheit in der Vielheit zu sein, die den großen Mystikern und Weisen widerfahren ist. Das also ist neu. Bisher hatte man geglaubt, der Wissenschaft sei am besten gedient, wenn man den naturwissenschaftlichen Anteil getrennt vom philosophischen Theorieanteil behandelt. Nun meint man, der Wirklichkeit sei besser getan, wenn bereits in der physikalischen Theorie das Transzendente mit in Behandlung ist. Und zwar explizit. Wilber spricht von einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen den harten Wissenschaften und der spirituellen Wirklichkeit. Das erkenntnistheoretische Problem liegt dort, wo man zwei kategorial verschiedene Ebenen in eine Theorie unterbringt. Ist das erlaubt? Da haben wir zunächst die mehr physiologische Ebene. Sie zeigt die Art und Weise, wie ein Gehirn gegebenenfalls Zugang zum Ganzen hat. Und es gibt die zweite Ebene, wo das Geistige und der Inhalt der Information zur Geltung kommen. Die erste Ebene kann gut mit Begriffen wie Feld, Frequenz, Hologramm beschrieben werden. Aber wohin gehört nun das Bewusstsein? Gibt es überhaupt eine zweite Ebene oder ist das dem Geiste zugeordnete nicht eher etwas quer zu allen diesen Ebenen? Irgendwann stößt man an eine kategoriale Andersheit. Wenn ich nun eine solche Zweiheit vertrete, bin ich dann im Sinne der Erkenntnistheoretiker ein Dualist, jedenfalls nicht im üblichen Sinne. Und nun hätte ich meine Zeit zu Ende, nicht? Ein schöner Schluss ist nicht möglich. Eine Viertelstunde? 15 Minuten? Ich versuch's. Es geht, aber vielleicht versuche ich es mal ohne Text. Es geht darum, wir haben das materiell, physiologisch, seelische. Und dann haben wir die Frage, gibt es etwas Geistiges, was nicht in diesem, was ich eben gesagt habe, aufgeht? Und die Monisten sind der Meinung, es gäbe also nur dieses eine und damit ist Schluss. Auch Bohm, der ja gern zitiert wird, ist also ein Monist von unten nach oben. Und Sie sehen, er hat das Bewusstsein und alles dies auch als materiellen Akt bezeichnet. Und das, was ich hier zeigen wollte, und ich glaubte, ich käme schneller voran, ist, dass wir es ganz wichtig ist, dass es nicht möglich ist, die Seele vom physiologisch-stofflichen zu trennen. Dass aber das Geistige, was wir durch das Seelische wahrnehmen, nicht identisch ist mit dem, was im Seelischen zur Erfahrung kommt. Das heißt also, dass wir darüber noch etwas denken müssen. Und der Dualismus, der echte, von dem ich glaube, dass es der echte ist, der bestünde also darin, dass wir gar nicht darauf eingehen, wogegen die Monisten kämpfen. Die Monisten sagen, es gibt eben keine Trennung in den Grundlagen zwischen dem Materiellen und dem Seelischen. Wobei wir sagen, gut, das lassen wir beieinander. Aber wenn dem so ist, dann müssen wir gleichwohl ein geistiges quer zu diesem Unterbau nehmen. Das ist also eine Verlagerung des Dualismus auf eine andere Ebene, wo uns eigentlich die Naturwissenschaftler nichts dagegen sagen könnten. Denn einer meiner Sätze am Anfang war auch der, wir können das Geistige immer nur durch das Seelische erfahren. Und wenn daraufhin derjenige, der sagt, also schön, ich habe es erfahren durch das Seelische, dann wird der Monist sagen, nein, ich habe das Seelische erfahren. Während ich also sagen würde, wir haben es alles Seelisches erfahren, aber das Seelische ist ein Teil oder liefert etwas, was uns von einem größeren Zusammenhang einstrahlt, weshalb also dann nach oben zu, trotz des Monismus im Unterbau, doch nur als zweite Einheit uns also einen Dualismus liefert. Ob Sie das jetzt sehr interessant finden, das weiß ich nicht, aber es ist eines der Kernprobleme überhaupt bei der wissenschaftlichen Diskussion und es hängt von dieser Theorie eigentlich ab, ob man dann noch zugestehen kann, dass also die Welt nicht in sich abgeschlossen ist, möglicherweise sinnlos ist und wir nichts brauchen, was darüber hinausgeht. Und es berufen sich dann auch diese Monisten darauf, dass alle unsere Vorstellungen, wo wir dann in einem übergeordneten Bewusstseinsraum eintreten und das Karma ablösen können, ins Nirvana kommen, dass das alles sozusagen innerseelisch aufarbeitbar wäre. Dagegen möchte ich mich also wehren und würde also sagen, dass das alles korrekt beschrieben ist, dass aber die Auslöser, gewissermaßen die Existenz von außen her, das Ganze in Bewegung hält. Es ist richtig, dass unser hiesiges Weltbild monistisch sein darf, sofern man annimmt, dass die Kräfte, die es am Leben erhalten, wobei das Wort Kräfte jetzt nicht physikalisch gemeint ist, dass die also diesen Weltraum, Körper mit Seele von außen her umfassen und dass wir daraufhin eine geistige Außenwelt im Sinne von drumherum haben und dass dieser Geist erst in sich dann die Welt des materiell-psychischen trägt. Also noch einmal, um den Naturwissenschaftlern Recht zu geben, lässt man also Materie und Seele wirklich in einem Gesamtzusammenhang, evolutionistisch auch sehr gut machbar, aber das Ganze kann nur wirklich sein, meiner Meinung nach, wenn dieses monistische Weltsystem von außen her geistig getragen wird. Und dann kann man je nach Weltanschauung dieses Geistige natürlich überhöhen und ich würde sagen, was macht der Mystiker? Der Mystiker durchstößt eben dieses innere System von Seele und Materie, wirklich transzendiert ist, ins Geistige hinein und dort lässt vielleicht einer die Sache enden, während ein Christ sagen würde, dieses Geistige seinerzeit ist wieder nur ein Abbild eines geistigen Schöpfers, der Absolute steht nochmal außerhalb von dieser Gesamtwelt und das ist dann, nennen wir Theismus. Während wenn wir das weglassen, sind wir bei einem Pantheismus oder Deismus, der also innen drin steckt. Und Sie sehen, das Problem verlagert sich dann außerhalb der naturwissenschaftlichen Kontroversen. Und alles, was wir über Quantentheorie gehört haben und Bewusstsein, bleibt dann diskutierbar innerhalb des naturwissenschaftlich Denkbaren, ohne dass wir eine große Zäsur irgendwo einsetzen müssen. Die ist nicht nötig, wenn wir nur das Ganze selbst, homogen gelassen, wieder in ein größeres einbetten. Das wäre ungefähr gewesen, was unter 8 gestanden hätte und was ich daraufhin weglassen kann. Das steht also dann hier nochmal unter das Geistige, steht quer zu Seele und Materie. Nachlesbar, wenn man es also haben will. Und damit werde ich die 5 Minuten, die ich habe, lieber dazu verwenden, um vielleicht mit Moderato Cantabile das letzte noch einmal vorzutragen. Das sind einfach 4 Zitate, die meinen Vortrag oder meinen Artikel dann beenden sollten. 4 bekennende Zitate von bekannten Naturforschern, die ungefähr zeigen, wo wir sind. Und wenn Sie das dann datieren, dann werden Sie feststellen, dass die älteren Zitate nicht unmoderner sind als die Zitate neuerer Art. Diese zwei Seiten, die also noch jetzt zu lesen wären, die lauten also wie folgt. Die Mahlzeit war gewiss etwas schwer verdaulich. Ich hoffe, dass das Dessert dann nicht ganz so schlimm verdaulich ist. Sie sind entnommen alle dem Buch von Dürr, Physik und Transzendenz, das ich nur sehr empfehlen kann. Dürr selbst führt das Buch wie folgt ein: Die Quantenphysik machte wieder deutlich, dass unsere wissenschaftliche Erfahrung, unser Wissen über die Welt, nicht der eigentlichen oder letzten Wirklichkeit, was auch immer man darunter verstehen will, entspricht. Eine konsistente Erklärung der Quantenphänomene kam zu der überraschenden Schlussfolgerung, dass es eine objektivierbare Welt gar nicht wirklich gibt, sondern dass diese nur eine Konstruktion unseres Denkens ist, eine zweckmäßige Ansicht der Wirklichkeit. Die Auflösung der dinglichen Wirklichkeit offenbarte, dass eine Trennung von subjektiver und objektiver Wahrnehmung nicht mehr streng möglich ist. Eine ganzheitliche Struktur der Wirklichkeit zeichnete sich ab. Hatte man ursprünglich vermutet, dass das Transzendente im Laufe der Entwicklung der Naturwissenschaften immer weiter zurückgedrängt werden würde, weil letztlich alles einer rationalen Erklärung zugänglich sein sollte, so stellt sich nun im Gegenteil heraus, dass die uns so handgreiflich zugängliche materielle Wirklichkeit sich immer mehr als Schein erpuppt und sich in eine Wirklichkeit verflüchtigt, in der nicht mehr Dinge und Materie, sondern Form und Gestalt dominieren. Das Höhlengleichnis Platons kommt einem unwillkürlich in den Sinn. Die Quantentheorie, schreibt Werner Heisenberg, ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man einen Sachverhalt in völliger Klarheit verstanden haben kann und gleichzeitig doch weiß, dass man nur in Bildern und Gleichnissen von ihm reden kann. Und ähnlich hat es dann Bohm gesagt: Relativitätstheorie und Quantentheorie stimmen in der Notwendigkeit überein, die Welt als ein ungeteiltes Ganzes anzuschauen, worin alle Teile des Universums einschließlich dem Beobachter und seiner Instrumente zu einer einzigen Totalität verschmelzen. Die noch neue Ansicht kann man vielleicht am besten als ungeteilte Ganzheit in fließender Bewegung bezeichnen. Diese Sichtweise impliziert, dass das Fließen gewissermaßen den Dingen, die man in diesem Fließen entstehen und vergehen sehen kann, vorausgeht. Vielleicht lässt sich dies veranschaulichen, wenn man den Strom des Bewusstseins betrachtet. Ernst Schrödinger schließlich fragt: Was machen wir mit den vielen Bewusstseins-Ichen, aus deren sinnlichen Erfahrungen die eine Welt zusammengebraut ist? Der Ausweg ist die Vereinigung aller Bewusstseine in eins und der Rückschluss auf ein höchstes Bewusstsein, auf die Möglichkeit eines mystischen Erlebnisses der Vereinigung mit Gott, ist die Folge dieser Bewusstseinsdeutung. Dem dämpft nun Wolfgang Pauli etwas, der hat ja mit C.G. Jung zusammengearbeitet, der das etwas schüchterner formuliert. Und ich würde sagen, dem könnte ich mich dann auch anschließen. Ich glaube, dass es das Schicksal des Abendlandes ist, diese beiden Grundhaltungen, nämlich die kritisch-rationale auf der einen Seite und die mystisch-irrationale auf der anderen Seite, immer wieder in Verbindung miteinander zu bringen. Dadurch entsteht eine Art dialektischer Prozess, von dem wir nicht wissen, wohin er uns führt. Ich glaube, als Abendländer müssen wir uns diesem Prozess anvertrauen. Wir können das die Welt beobachtende Ich-Bewusstsein nicht gänzlich opfern. Wir können aber das Einheitserlebnis als eine Art Grenzfall auch intellektuell akzeptieren. Auf jedem Erkenntnis- und Erlösungsweg hängen wir von Faktoren ab, die außerhalb unserer Kontrolle sind und die religiöse Sprache stets als Gnade bezeichnet hat. Ich danke für Ihre große Geduld.